Und ich darf den Tagesordnungspunkt 1 aufrufen, Regierungserklärung zum Thema Gemeinsam für Sachsen, Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, Menschen verbinden. Und ich übergebe das Wort an unseren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.
Herr Landtagspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit den Wahlen zum 7. Sächsischen Landtag am 1. September des vergangenen Jahres haben die Sächsinnen und Sachsen die Voraussetzung für eine stabile Regierung mit einer breiten demokratischen Mehrheit hier im Parlament geschaffen. In den 3 Monaten der Koalitionsverhandlungen ist ein Programm entstanden, was die Zukunft dieses Landes beschreibt, was Herausforderungen benennt und was den klaren Willen erkennen lässt, gemeinsam Verantwortung für unseren Freistaat zu übernehmen. Aus den ersten Verhandlungsrunden, die geprägt waren von einer gewissen Zurückhaltung, vielleicht auch einer gewissen Verkrampftheit, ist zunehmend ein fröhliches Lächeln, eine freundschaftliche Atmosphäre entstanden. Es ist Vertrauen und ein gemeinsamer Plan für die Zukunft gewachsen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das hat vorausgesetzt, dass man sich aufeinander zubewegt, dass man die Interessen des Landes vor die Interessen der Partei oder einer einzelnen Person setzt. Es ist ein gutes Signal. Es zeigt einmal mehr, dieses Land ist breit demokratisch aufgestellt, 30 Jahre nach der deutschen Einheit. Ein guter Befund, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gemeinsam für Sachsen, Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen und Menschen verbinden. Vertrauen ist das A und O in dieser Koalition und auch in der Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den vielen Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich für unseren Freistaat engagieren. Was wir zusagen, gilt und wird umgesetzt. Das ist das, was wir uns miteinander vorgenommen haben. Sachsen ist ein Freistaat mit beeindruckender Naturlandschaft, mit großem kulturellen Reichtum, mit einer großen industriellen und wissenschaftlichen Basis. Wir haben alle Voraussetzungen, um auch in den nächsten Jahrzehnten dieses Land positiv zu entwickeln, es stark zu machen, es zu einer guten Heimat für die Menschen zu machen, die hier leben. Verantwortung übernehmen bedeutet aber auch, vor allen Dingen eine vorausschauende Politik zu betreiben. Nicht allein im Jetzt und Hier zu verweilen, sondern sich genau zu überlegen, wie wird sich dieses Land, wie wird sich Europa, Deutschland, die Welt in den kommenden Jahrzehnten zu verändern und darauf bereits heute die richtigen Antworten zu finden. Das gilt im Verhältnis Stadt und Land. Natürlich muss es weiterhin so sein, dass wir das Wachstum der großen Metropolen unterstützen mit dem sozialen Wohnungsbau, mit dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir haben ein Bekenntnis abgegeben für die Zukunft im ländlichen Raum, auch mit einem eigenen neuen Ministerium für Regionalentwicklung, weil wir sehen, dass gerade in den ländlichen Räumen diskutiert wird, finden wir noch statt, sind wir noch wichtig, sind wir noch im Mittelpunkt der Politik. Wir sagen ja. Jede Region dieses Freistaats ist lebenswert, hat eine Zukunft. Wir investieren in alle ländlichen Regionen, weil wir wollen, dass die Menschen, die dort leben, eine gute Zukunft haben, meine Damen und Herren. Gleiches gilt für den Bereich des Verkehrs. Ein spannendes Thema. Für uns ist klar, sowohl vom Radverkehr über die Schiene bis zur Straße, wir wollen einen gleichberechtigten Ausbau. Wir wollen keine Diskriminierung. Wir sehen Defizite und Herausforderungen, gerade auch im Bereich der Schiene und im Radverkehr. Die sollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch behoben werden, aber eben nicht zulasten eines anderen, sondern zusätzlich. Wir wollen die Freiheit in diesem Land, die wir 1989 gemeinsam errungen haben, verteidigen und ausbauen. Das ist der gemeinsame Antritt dieser Regierung. Wir haben in den vergangenen Monaten eine Prioritätenliste erarbeitet, die im Bereich des Verkehrs, des Breitbandausbaus, im Bereich der medizinischen Versorgung, der Schule, der Kindergärten und der Wissenschaft ganz klar zeigt, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt wird an die Arbeit gegangen. Jetzt werden die ersten Entscheidungen getroffen, damit wir schnell in die Umsetzung kommen. Verantwortliches Handeln für den Freistaat Sachsen bedeutet aber auch, über den Tellerrand unseres eigenen Landes hinauszuschauen, zu sehen, was in der Welt passiert. Die zunehmende internationale Verflechtung, die Globalisierung, das Aufstreben anderer Weltregionen hat auch eine Rückwirkung auf uns hier im Freistaat Sachsen. Und deswegen müssen wir uns engagieren in anderen Regionen der Welt, in den Ländern, die unsere natürlichen Partner sind, aber auch in denen, die unsere Hilfe in ganz besonderer Weise brauchen. Ich finde es richtig, dass dieser Sächsische Landtag, dass die Koalitionsfraktionen ein klares Bekenntnis dafür gegeben haben, dass auch wir als Freistaat Sachsen unseren Beitrag für die Entwicklungshilfe leisten wollen, in Afrika neue Lebensperspektiven aufbauen. Das ist genau der richtige Antritt, meine Damen und Herren, und den wollen wir auch verfolgen. Verantwortung tragen heißt aber auch in Bereichen, beispielsweise wie dem medizinischen Fortschritt, nicht nur Empfänger zu sein, sondern sich selbst zu engagieren. 30 Jahre, nachdem wir ein neues auch Wissenschaftssystem aufgebaut haben, auf dem, was hier vorhanden war an Exzellenz, teilweise auch mit völlig neuen Dingen, sind wir in der Lage, dass von uns hier aus Sachsen ein wichtiger Beitrag geleistet wird für die Behandlung solcher furchtbaren Krankheiten wie AIDS. Dass hier ein großes Zentrum ist, in dem die medizinische Forschung zum Bereich Krebs, Alzheimer geleistet wird. Wer hätte das, meine Damen und Herren, vor 30 Jahren gedacht? Und es ist richtig, dass wir damals die Weichen so gestellt haben, dass damals mit Mut investiert worden ist. Das ist gut für uns hier, die wir hier leben, aber wir leisten damit eben auch einen Beitrag für andere. Und das muss ein starkes Land wie der Freistaat Sachsen auch tun. Verantwortung wahrnehmen heißt, den technischen Fortschritt zu gestalten und immer auf der Höhe der Entwicklung zu sein. Dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, war immer das Land, was Innovationen hervorgebracht hat, Export betrieben hat und deswegen auch einen sehr hohen Wohlstand geleistet hat. Wenn sich das Verhältnis umdreht, dass hier nicht mehr die Exporteure, die Entwickler von Innovationen sind, sondern die Anwender von Entwicklungen aus anderen Ländern, werden wir unseren Wohlstand nicht halten können. Und deswegen müssen wir uns hier in Sachsen, aber auch im Verhältnis zur Bundespolitik, immer wieder einmischen, wenn es darum geht, technologische Entwicklungen zu ermöglichen und den Wettbewerbsstandort Deutschland zu erhalten. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat. Bundespolitik passiert nicht allein von der Bundesregierung oder den Abgeordneten in Berlin. Wir stehen als Länder, Sie als Abgeordnete dieses Sächsischen Landtages, wir als Mitglieder der Staatsregierung, genauso auf dem Spielfeld und gestalten die Bundespolitik für dieses Land mit. Das wollen wir auch, das können wir auch. Und gerade vor den Erfahrungen, die wir in den vergangenen 3 Jahrzehnten hier gemacht haben, die positiven Erfahrungen der wirtschaftlichen Entwicklung, sollten wir uns einmischen, damit Deutschland auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiges Land ist und von hier viele Innovationen in die Welt ausgehen. Applaus 75 Jahre Frieden in Europa für uns hier in Sachsen. Das ist, meine Damen und Herren, nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Ergebnis einer harten Arbeit. Es hat vorausgesetzt, dass Frauen und Männer immer wieder auch bei Konflikten und bei schwierigen Situationen das Verbindende, das Gemeinsame gesucht haben. Und wir, der Freistaat Sachsen, stehen in dieser Tradition und in dieser Verantwortung. Wir engagieren uns für die gemeinsame europäische Idee. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erlebt, wie unsere Vorschläge, unsere Ideen in Brüssel aufgegriffen worden sind, wie wir auch Europapolitik mitgestaltet haben. Das wollen wir auch in Zukunft so betreiben mit unserem Büro in Brüssel und mit einem großen Engagement in unseren beiden Nachbarregionen, in der Tschechischen Republik und in Polen. Und meine Damen und Herren, dieses Engagement in Breslau und in Prag mit wirklich hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die anerkannt sind, die einen guten Zugang haben in die Zivilgesellschaft, in die Politik, in die Administration dieser Länder, ist nicht nur getrieben daher, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben, dass wir schwierige Situationen haben. Es lebt auch davon, dass wir daraus einen ganz unmittelbaren strategischen Nutzen haben. Wir brauchen Verbündete. Und unsere Verbündeten werden eher in unserer Nachbarschaft sein als vielleicht in Westeuropa. Deswegen hier auch in Zukunft mit Frau Staatsministerin Mayer ein starkes Engagement in diesen Regionen. Wir wollen ein Land sein, was die Europäische Union mitgestaltet, und haben viele Ideen dafür. Es ist klar, erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt wird. Und deswegen das Bekenntnis in diesem Koalitionsvertrag, das gemeinsame Verständnis von einer Wirtschaftspolitik, die möchte, dass dieses Land ein innovatives Industrieland bleibt, dass diejenigen, die sich als Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren, unsere Unterstützung und unsere Wertschätzung haben. Und es ist vollkommen klar, dieses Land ist stark geworden durch eine Sozialpartnerschaft, durch die gemeinsame Arbeit von Arbeitgebern und von Gewerkschaften. Das soll auch hier sein. Ich freue mich über jeden Tarifvertrag, der geschlossen ist, weil er zeigt, dass man ein gemeinsames Verständnis hat. Dieses gemeinsame Verständnis entsteht nur, wenn man aufeinander zugeht. Und das wünscht man sich auch in diesem Fall sehr. Aber es ist eine positive Entwicklung, wenn es eine Tarifbindung gibt. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, weil ich es auch selbst in meinem eigenen Leben erlebt habe, Betriebsräte sind eine unglaubliche Stütze auch im unternehmerischen Alltag. Und wenn ich, was ich ab und an höre, erlebe, dass hier bewusst die Gründung von Betriebsräten hintertrieben wird, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, damit sie solche Betriebsräte nicht hören, haben wir eine klare Meinung dazu. Die gesetzliche Basis ist vollkommen klar. Das ist ein Rechtsbruch, der wird geahndet. Wir stehen auch zu dieser Frage. Starke Betriebsräte bedeuten eine Stärkung der unternehmerischen Basis. Wir wollen das, meine Damen und Herren. Ich habe schon gesagt, der Standortwettbewerb ist zunehmend international geworden. Deswegen müssen wir uns in Berlin einbringen und immer wieder auch darüber sprechen, haben wir noch die richtige Balance von wettbewerblichen Chancen und von Belastungen der Unternehmen. Das wird gerade in der Zukunft, wo sich vieles verändert im Bereich der Produktion, der Energiewende, wird das eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Und ich denke, dass wir da auch uns stark in die Diskussion einbringen müssen, wie auch in die Diskussion über ein eigenes Beihilferecht für Sachsen, für die Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind. Wir wollen diesen Strukturwandel erfolgreich gestalten. Dafür brauchen wir Standortvorteile, diese brauchen wir von der Europäischen Union, dafür treten wir ein, und das ist auch eine klare Erwartung an die Bundesregierung, die in den nächsten Wochen über die finanzielle Vorausschau den Haushalt der Europäischen Union diskutiert. Dort muss vereinbart werden, dass für die Kohleregionen, die jetzt eine besondere Herausforderung haben, auch besondere Instrumente mit einem eigenen Beihilferecht geschaffen werden. Wirtschaftspolitik für Sachsen bedeutet vor allen Dingen, sich um Fachkräfte zu kümmern. Und wir haben uns vorgenommen und sind auch jetzt schon auf dem Weg zu einer neuen Berufsschulnetzplanung. Die berufliche Welt muss gestärkt werden, das ist überhaupt keine Frage. Das ist allerdings nicht in Sonntagsreden getan, sondern es braucht ein klares Engagement. Deswegen Praxisberater in allen Oberschulen. Berufsorientierung im Gymnasien und Oberschulen flächendeckend. Eine Berufsschulnetzplanung, die in den Regionen Sicherheit schafft, dass die Berufsschulen, so wie die Wirtschaftsstruktur dort vorhanden ist, auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erhalten bleibt. Ein Investitionsprogramm in diese Berufsschulen, dass sie attraktiv sind, dass sie auf der Höhe der Zeit sind. Das, was in der betrieblichen Welt passiert, beispielsweise in der Digitalisierung, muss sich auch in den Berufsschulen abfinden. Das ist alles auf dem Weg und werden wir tun. Und wir müssen uns allen klar sein, dass, meine Damen und Herren, die demografische Entwicklung etwas ist, was man nicht kurzfristig ändern kann. Und deswegen, wenn dieses Land wachsen soll, wenn die Unternehmen, die hier sind, größer werden sollen, neue dazukommen wollen, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Auch dafür wollen wir die Voraussetzungen schaffen. Wir wollen vor allen Dingen die gesellschaftliche, die klimatische Situation schaffen, dass Menschen aus anderen Regionen hier willkommen sind. Da kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Ohne Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland werden wir nicht wachsen können. Und es wäre schade für ein Land wie den Freistaat Sachsen, wenn es nicht wachsen könnte, meine Damen und Herren. Es geht um Wertschätzung. Wertschätzung für die Frauen und Männer, die den Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind, die kurz davor stehen, den Betrieb der Eltern oder Großeltern zu übernehmen. Und auch Wertschätzung ist ganz konkret. Es geht um weniger Bürokratie, es geht um weniger Kontrollpflichten und Berichtspflichten. Auch hier können wir und werden wir im Freistaat Sachsen unseren Beitrag dazu leisten, ganz unmittelbar und natürlich auch mit der Diskussion über die Bundespolitik. Ich freue mich, dass wir gemeinsam entschieden haben, dass schon in diesem Jahr der Meisterbonus von 1.000 auf 2.000 Euro angehoben wird. Das ist auch ein konkreter Beitrag, eine konkrete Wertschätzung für die Leute aus dem Handwerk, meine Damen und Herren. Und wir investieren. Wir investieren so wie unsere Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben vor 30 Jahren, ganz bewusst in neue technologische Bereiche. In die künstliche Intelligenz, in die Wasserstoffwirtschaft, in die Kältetechnik in Reichenbach oder das autonome Fahren beispielsweise in Annaberg. Und wir können das, meine Damen und Herren, weil eben in den letzten 3 Jahrzehnten hier eine wissenschaftliche Basis geschaffen worden ist, auf der wir aufsetzen können. Es ist in 30 Jahren ein solches Ökosystem entstanden, das heute über Future Sachs und andere kluge Initiativen, Existenzgründungen stattfinden, Start-ups gegründet werden mit 100, 200 Mitarbeitern. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Wir müssen vorn dabei sein. Und heute fällt es uns leichter als in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit, der kaputten Infrastruktur, der Kombinate, die in Insolvenz gegangen sind, Geld zu mobilisieren für einen Bereich, der vielleicht erst in 5, 8 oder in 10 Jahren eine Rendite abwerfen wird. Wir haben heute eine andere Situation und deswegen investieren wir auch in Zukunft kraftvoll in die sächsischen Universitäten, in die Forschung, in die Wissenschaft, in die Berufsakademien und zwar an den Standorten, wo sie sind, aber auch an neuen Standorten nah an der Unternehmenswelt. Das ist unser Beitrag für ein starkes Sachsen in der Zukunft. Wichtig war uns, dass wir ein gemeinsames Verständnis zum Thema innere Sicherheit haben und es auch noch einmal deutlich bekannt haben. Wir werden am Ende dieser Legislaturperiode 1.000 zusätzliche Polizisten im Freistaat Sachsen ausgebildet und eingestellt haben. Wir wissen, dass eine große Bedrohung für die Sicherheit in diesem Land der Rechtsextremismus ist. Ein Blick in den Verfassungsschutzbericht zeigt ganz eindeutig, 2/3 der politischen Kriminalität kommen von Rechtsextremisten. Und immer wieder, auch mit kleinen Provokationen, wird hier versucht, das Koordinatensystem dessen, was Anstand und Recht ist, zu verschieben. Wir stellen uns mit aller Kraft dagegen. Dieses Land ist ein anständiges Land. Rechtsextremisten haben hier kein gutes Zuhause, meine Damen und Herren. Und daran sollte niemand einen Zweifel haben, weil die Instrumente, die wir für diesen Kampf brauchen, haben wir uns gegeben, werden wir uns geben und werden sie auch immer weiterentwickeln. Ein Gleiches, auch wenn es in der Ausprägung eine ganz andere Dimension hat, 2/3 Rechtsextremismus, ungefähr 1/3 Linksextremismus, muss auf diesen Bereich, der, und das spüren wir, glaube ich, so in den letzten Wochen, zumindest an einigen Orten in diesem Land einen Zuwachs erhält. Wir müssen uns dieser Sache genauso stellen. Und wenn ich lese zu der heutigen Verhandlung, die jetzt gerade zu dieser Stunde in Leipzig läuft, was da aus diesen Kreisen immer wieder auch gesagt wird, wer den autoritären Staat angreifen, war das Motto der Demo vom letzten Wochenende. Wir nehmen dieses auf und handeln danach. Denn wer repräsentiert den autoritären Staat besser als Bullen? Dem steht jede revolutionäre Bewegung auf der Straße zu Recht gegenüber. Inhaltlich begründet die Staatsanwalt das Verbot mit der Nähe zu militanten Aktionen. Genau für eine solche militante Praxis stehen wir. Wir werden auch weitere Angriffe auf uns und unsere Strukturen nicht unbeantwortet lassen. Bullen, verpisst euch aus unseren Vierteln oder stellt die Feuerlöscher bereit. Ich bin mir sehr sicher, meine Damen und Herren, dass die absolute Mehrheit in diesem Freistaat Sachsen das nicht so sieht und von uns erwartet, dass wir dagegen vorgehen. Und wir gehen gemeinsam dagegen vor, weil wir wollen, dass dies ein sicheres Land ist. Das, was wir da erlebt haben zu Silvester und auch in der vergangenen Woche, ist keine Subkultur und steht auch nicht unter Milieuschutz. Das ist Kriminalität, die verfolgt wird. Im vergangenen Jahr 60 zusätzliche Polizisten in Leipzig, in diesem Jahr werden es 80 zusätzliche Polizisten sein. Wir sind sehr erfolgreich bei der Ausweitung der Schnellverfahren. Waren es im Jahr 2017 noch 13 beschleunigte Verfahren, waren es im vergangenen schon über 700. Die Strafe soll auf dem Fuß folgen. Und meine Damen und Herren, ich bin gegen Schuldzuweisungen. Sie werden von mir auch nichts Negatives hören zu Dingen, die vielleicht hätte in der Kommunalpolitik anders passieren müssen. Für mich geht es um die Zukunft. Mir ist klar, dass gerade eine Stadt wie Leipzig, die unglaublich attraktiv ist, die dynamisch ist, die eine unglaubliche Nähe zu Berlin hat, immer attraktiv sein wird, auch für Leute, die sich nicht nach unserer Rechtsordnung verhalten. Das Entscheidende, und das ist der einzige Punkt, ist, wie man zu dieser Sache steht, ob man sie zulassen will oder nicht. Diese Koalition wird sie nicht zulassen. Auch die Stadt Leipzig wird sie nicht zulassen. Wir werden dafür Klarheit schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist vor allen Dingen dann ganz eindrücklich, wenn man sich mit den Beamten trifft, die unmittelbar davon betroffen waren. Roland Wöller und ich haben mit dem Beamten getroffen, der in der Silvesternacht verletzt worden ist. Ein junger Mann aus Leipzig-Konnewitz mit einer kleinen Familie und Kindern. Ein Mann, der so klar zu dieser Verfassung, zu diesem Recht steht, so klar auch erklären kann, wie er für andere Menschen seine Gesundheit, seine Arbeit leistet. Und deswegen diese Leute, diese Beamten haben unseren hundertprozentigen Respekt und Unterstützung. Das ist auch unsere gemeinsame Meinung, meine Damen und Herren. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, alle gleichermaßen sind für unsere Sicherheit da, haben unsere Wertschätzung. Noch in diesem Jahr wird es eine Novelle des Gesetzes für Brandschutz, Rettungsdienste und Katastrophenschutz geben. Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten neu fassen. Wir werden weiter in die technische Ausstattung investieren. Der ehrenamtliche Brandschutz vor allen Dingen ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, die auch in Zukunft unsere volle Unterstützung hat. Ich freue mich, dass wir einen großen Antritt haben im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Dieses Prinzip kommt aus Sachsen. Das gemeinsame Verständnis, dass wir den Zubau erneuerbarer Energien haben, steht in diesem Koalitionsvertrag. Wir sind uns einig, dass dies nicht gegen, sondern mit der Bevölkerung passieren muss. Wir werben auch hierfür bei der Bundesregierung dafür, dass es neue Instrumente gibt, die es den Kommunen, die es den Anwohnern auch attraktiver machen, diese häufig Windanlagen in ihrer Nähe zu haben. Wir werden in wenigen Wochen eine weitere Klimaschutzkonferenz haben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Christian Piewarz und Wolfram Günther diese spannende Veranstaltung zu eröffnen, gemeinsam mit dem Landesschülerrat. Das letzte Mal 600 junge Leute, die spannend diskutieren, die viele, viele Ideen haben. Wir wollen diese Ideen aufgreifen, wollen sie gemeinsam umsetzen. Klimaschutz, meine Damen und Herren, ist eine Aufgabe, die uns viele Jahre begleiten wird, die eine breite gesellschaftliche Basis braucht. Und deswegen darüber zu sprechen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, was in der Wissenschaft schon längst klar ist. Die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung sieht diese Klimaentwicklung, sie sieht sie durch den Ausstoß von CO2 menschengemacht, sie sieht mit Sorge, dass die Erderwärmung unser Leben auf der Welt beeinträchtigen wird, und deswegen gibt es in der Wissenschaft, aber auch zwischen den Staats- und Regierungschefs die klare Vereinbarung, dieser Klimawandel muss angehalten werden. Und es ist wichtig, dass nicht nur wir in den Parlamenten, in der Wissenschaft dieses Wissen haben, sondern dass es breit in der Gesellschaft verankert ist. Denn diese Veränderungen, die damit verbunden sind, brauchen auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Deswegen, gerade deswegen, finden diese Veranstaltungen statt. Und wir werden sie mit großer Freude in der Zukunft haben. Und es ist eben so, meine Damen und Herren, Klimaschutz, Energiewende, das ist vor allen Dingen eine technische Frage. Es braucht viel Know-how, es braucht viel Verständnis von den Zusammenhängen. Wenn man sich nur vorstellt, dass im Jahr 2070 für die damals ja noch weniger als heute verbreiteten Streaming-Dienste 58% des Datenvolumens insgesamt verbraucht worden sind und dass das 200 Milliarden Kilowattstunden Stromverbrauch waren, einem Jahresverbrauch aller Privathaushalte von Deutschland, Italien und Polen gemeinsam oder anders gesagt von dem gesamten in Deutschland produzierten Ökostrom, sieht man, wie die technologische Entwicklung, die vor uns kommt, konträr zu dem läuft, was im Zweifel für den Klimaschutz notwendig ist. Und deswegen Investitionen in die Wissenschaft, so wie wir sie hier auch in Sachsen haben, mit Professor Fettweis beispielsweise für die energiesparende Mikroelektronik, für die Kältetechnik in Reichenbach, in anderen Bereichen, in der Wasserstoffwirtschaft, ist die Voraussetzung dafür, dass uns dieses große Thema gelingt. Und es muss uns gelingen, meine Damen und Herren. Der Umweltminister hat schnell und entschlossen gehandelt. Wir haben ihm dabei geholfen. 52 Millionen Euro für oder gegen den Borkenkäfer, so wie man will. Aber eine dringend notwendige Angelegenheit. Wir wollen, dass unsere Kulturlandschaft, unsere Naturlandschaft erhalten bleibt. Und dafür müssen wir gegen diese Epidemie, die sich jetzt gerade ausbreitet, massiv vorgehen. 52 Millionen für den Sachsenforst in gemeinsamer Kooperation mit den Landkreisen, mit den privaten Waldbesitzern, um hier das grüne Gold des Freistaats Sachsen weiter zu mehren. Wir können das, meine Damen und Herren. Wir können 52 Millionen Euro für diese besondere Aufgabe kurzfristig akquirieren, weil wir über Jahre eine solide Finanzpolitik gemacht haben, weil wir keine Schulden haben, weil wir diese Flexibilität erhalten haben. Und das muss uns auch in der Zukunft immer wieder klar sein, dass wir genau diese Spielräume brauchen. In diesem Zusammenhang will ich gerne noch einmal sagen, die Koalition hat sich auf ein solides Finanztableau verständigt. 20 Milliarden Euro ist der Haushalt des Freistaats Sachsen groß. Wir haben berechnet und uns gemeinsam festgelegt, eine Summe von 1,1 Milliarden Euro über die gesamte Legislaturperiode, also 220 Millionen Euro pro Jahr, die wir zusätzlich investieren wollen in Zukunftsprojekte. Das ist solide ausgerechnet, das ist seriöse Finanzpolitik und Hartmut Vorjohann wird sie in der Zukunft gestalten. Ich bin sehr froh, dass jemand, der über so viele Jahre auch auf der kommunalen Ebene Finanzpolitik betrieben hat, jetzt zum Schluss, das hat ihn mir so besonders sympathisch gemacht, nochmal Bildungsbürgermeister gewesen ist und jetzt die Kassen des Freistaats zusammenhält. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Herr Vorjohann. Wir müssen, meine Damen und Herren, neue Wege gehen, wenn es um die Beteiligung der Bevölkerung geht. Wir sprechen viel darüber, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir hier im Sächsischen Landtag diskutieren, und dem, was bei den Menschen ankommt, dass man manchmal auch verschiedene Sprachen spricht. Wir laden ein, die Abgeordneten auch der anderen Fraktionen mit uns über eine Verfassungsänderung zu sprechen und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Freistaat Sachsen zu erhöhen. Bei Volksbegehren, bei Bürgerbegehren, aber auch beim sogenannten Volkseinwand. Wir sind offen dafür. Wir wissen, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Ich bin sehr interessiert daran, an guten Ideen, an einer spannenden Diskussion. Ich meine schon, dass dieses Land, nicht nur Sachsen, sondern auch Deutschland insgesamt, mehr direkte Demokratie braucht, um am Ende auch stärker zu werden und Entscheidungen, auch Veränderungen besser abzusichern, als es bis jetzt vielleicht in den Parlamenten der Fall ist. Gute Bildung braucht Verlässlichkeit und Impulse. Wir haben mit der Entscheidung für die Verbeamtung vor 2 Jahren eine Weichenstellung vorgenommen. Die Erfolge sind sichtbar, sowohl bei den Referendaren als auch bei den Leuten, die wir einstellen. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen auch in Zukunft noch stärker ausbilden. 300 zusätzliche Studienplätze soll es geben. Und wir setzen natürlich an, meine Damen und Herren, nicht erst in der Grundschule oder in der Oberschule oder dem Gymnasium. In Sachsen ist seit vielen Jahren klar, dass der Kindergarten eine Bildungseinrichtung ist. Und das soll er auch in Zukunft sein. Wir wollen die Bildungsangebote in den Kinderkrippen und Kindergärten stärken. Und deswegen wird es gerade um die Frage von Personal in den nächsten Wochen noch einmal ganz intensiv gehen. Da geht es um die Befreiung vom Schulgeld, es geht um zusätzliche Assistenzkräfte. Alles Dinge, die jetzt kurzfristig möglich sind, um auch dort die Qualität zu erheben. Denn, meine Damen und Herren, wir sehen an dieser Stelle, wie auch an anderen, dass es nicht mehr gelingt, eine ausreichend hohe Zahl zusätzlichen Personals einzustellen. Also müssen wir an der Attraktivität arbeiten. Das wollen wir auch. Wir haben investiert, gemeinsam mit der Bundesregierung, mit dem Digitalpakt, in die Ausstattung der Schulen. Es geht dann in der Folge darum, auch die Lehrinhalte umzustellen. Viele Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Aber eines ist eben auch als Wahrheit auszusprechen. Es kann nicht sein, dass all jene, die in Leipzig oder in Dresden ihr Lehramtsstudium beginnen, am Ende damit rechnen, dass sie auch in Dresden oder Leipzig arbeiten werden. Die Frage, ob wir wirklich für den ländlichen Raum sind, ob wir für gleichberechtigte Lebensbedingungen, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land sind, von der Lausitz bis ins Vogtland, Ostelbien bis zum Erzgebirgskamm, entscheidet sich auch über die Frage, ob wir gemeinsam durchsetzen, dass diejenigen, die ein Lehramtsstudium in Sachsen haben, hier ein Angebot bekommen. Das kann aber genauso gut in Torgau wie in Bad Elster, aber auch in Leipzig oder Chemnitz sein. Und ich muss Ihnen sagen, ich stehe sehr an der Seite, gemeinsam mit Christian Piewatz, unserer Bildungsagentur, die bei jeder Einstellungsrunde unendlich viele Gespräche führt. Immer wieder hört von den jungen Leuten, wir wollen in Leipzig bleiben, wir wollen in Dresden bleiben. Nein, meine Damen und Herren, so wird die Sache nicht laufen. Und wir brauchen da ein gemeinsames Verständnis. Die Zeitungen, auch heute wieder, sind voll mit Geschichten von Stundenausfall und ähnlichen Dingen. Wirklich klären werden wir das nur, wenn wir deutlich machen, auch im ländlichen Raum sind exzellente Bedingungen, Top-Schulen, hervorragende Lebensbedingungen. Und deswegen wollen wir auch, dass junge Leute dorthin gehen. Und wir müssen das auch durchsetzen, meine Damen und Herren. Das wird uns nur gelingen, wenn die Mitarbeiter der Verwaltung auch ganz deutlich spüren, dass die Abgeordneten hinter ihnen stehen und nicht bei jedem Zeitungsartikel, der dann erscheint, die einknicken und die Kollegen beschimpfen, die diese Entscheidung treffen. Ich habe noch einmal deutlich gemacht, ich wünsche mir das. Wir sind es auch den Leuten schuldig und deswegen werden wir diesen Weg jetzt auch noch etwas stringenter gehen. Meine Damen und Herren, wenn man im ländlichen Raum ist und schon darüber gesprochen hat, ist klar, wir sind an der Seite der Städte und Gemeinden, der Bürgermeister, der Landräte, der Kommunalpolitiker. Wir wollen diese Politik gemeinsam gestalten. Wir wissen, dass es auch nur gemeint ist, dass wir aufeinander zuhören. Deswegen vertrauen und sich gegenseitig zutrauen bedeutet, die Spielräume auf kommunaler Ebene zu erweitern. Das wird jetzt mit dem FAG passieren, das wird über viele andere Entscheidungen in der Zukunft passieren. Wir sind an der Seite unserer Kommunalvertreter und sie leisten eine hervorragende Arbeit. Und deswegen will ich auch noch mal dazu sagen, wenn ich höre, dass Kommunalpolitiker für ihre Arbeit angegriffen, von Rechtsextremen oder wem auch immer, diese Leute stehen unter unserem besonderen Schutz, sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Demokratie. Herzlichen Dank all jenen, die als Kommunalpolitiker in diesem Land tätig sind. Eine besondere, spannende Aufgabe hat unsere neue Sozialministerin Petra Köpping, die hier im Bereich der Medizin, des gesellschaftlichen Zusammenhalts engagiert ist. Auch hier sind wir dabei, uns auf den Weg zu machen zur Abschaffung des Schulgelds für die Gesundheitsberufe. Wir brauchen neue Formen der medizinischen Versorgung, der Schnittpunkt zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Wir wollen, dass neue Technologien Einzug halten und damit auch die medizinische Versorgung besser gemacht haben. Wir konnten beide in Hoyerswerda jetzt ein Netzwerk mit in Gang setzen zum Thema Parkinson. Es ist beeindruckend zu sehen, was alles möglich ist. Und es ist dringend notwendig, dass es diese Vernetzung gibt der regionalen Ärzte, der Hausärzte, die das Vertrauen der Patienten in besonderer Weise genießen, mit den Zentren der Spitzenforschung, der Spitzenmedizin. Wir haben diese Zentren, also machen wir was draus, nutzen wir das und schaffen wir diese Verbindung. Und natürlich gehört dazu vernünftige Breitbandanschlüsse, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben gemeinsam in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht, 700 Millionen Euro zusätzlich für den Breitbandausbau. Die größte Einzelinvestition, die wir vorgenommen haben, die ist 1:1 für den ländlichen Raum. Also wenn es noch ein Bekenntnis gebraucht hätte, dann ist es das. Und wir werden diesen Weg weitergehen. Überall schnelles Internet, in jedes Dorf. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. So. Und ich freue mich auch, dass wir, will ich auch noch mal sagen, die Medizinerausbildung in Chemnitz auf den Weg gebracht haben. Für Chemnitz ist das eine super Nachricht und für uns auch. Wir bleiben nicht einfach stehen und fragen nach anderen, sondern wir suchen eigene Lösungen, so wie das hier in Sachsen auch der Fall ist. Es gibt ein Wort, was ich in der Vergangenheit nicht so im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet habe. Ich glaube, die wenigsten Sachsen tun es. Aber es ist in diesen Koalitionsverhandlungen häufig gefallen. Selbstwirksamkeitserfahrung. Schönes Wort aus der Sozialwissenschaft. Und es beschreibt auf eine gute Weise, was wir hier gemeinsam in den nächsten 5 Jahren machen wollen. Diejenigen, die sich für dieses Land engagieren wollen, die etwas bewegen wollen, in welchem Bereich auch immer, in der Kultur, in der Wissenschaft, im Sport, in der Heimatpflege, ganz egal, sollen die Möglichkeit haben, die Dinge auch selber hinzukriegen, ihr eigenes Lebensumfeld zu gestalten, Mehrheiten dafür zu bringen. Dafür ist diese Koalition angetreten und deswegen gefällt mir dieses Wort auch so gut, meine Damen und Herren. Dazu gehört in ganz besonderer Weise natürlich auch unsere sächsische Kulturpolitik. Für die nächsten Jahre wird es heißen, einerseits diese reiche, identitätsstiftende Kulturlandschaft zu erhalten, aber noch mehr dafür zu sorgen, dass auch jeder in Deutschland versteht, dass es hier um ein europäisches Erbe geht. Das verlangt Verantwortung, aber auch den Mut, neue Wege zu gehen. Kultur muss auf die Zeichen der Zeit reagieren. In der Vermittlung, im Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Welt, in der Ansprache des Publikums. Gerade die kulturelle Bildung braucht besondere Aufmerksamkeit. Gleichzeitig brauchen wir das Neue. Das Wagnis, das Experiment in den Künsten, und wollen das auch ermöglichen. Sachsen ist eben immer auch ein Land der Avantgarde gewesen. Von der Gestalterin Marianne Brandt in Chemnitz bis zum sorbischen Lyriker Kito Lorenz. Vom Festspielhaus Hellerau bis zum Haus Schminke. Vielleicht, weil es abseits der großen Städte besondere Freiräume gab. Das wollen wir und das werden wir auch in Zukunft so machen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zu der Frage der staatlichen Kunstsammlung auch noch einmal sagen, wir sind tief getroffen, alle miteinander, über diesen Diebstahl, aber auch über die Diskussion darüber. Und ich will Ihnen deutlich sagen, sowohl Professor Sündram als auch Professor Ackermaden haben mein volles Vertrauen. Professor Sündram ist in den 90er Jahren hierher gekommen. Er hat quasi fast ausschließlich sein berufliches Leben hier in Sachsen geleistet. Er hat diesen sächsischen Staatsschatz zu seinem Thema gemacht. Er hat das grüne Gewölbe aufgebaut und hat dafür gesorgt, dass dieser sächsische Staatsschatz jetzt so glänzt, so präsentiert wird. Und er hat unsere Unterstützung verdient. Und es ist niederträchtig, wie über diesen Mann jetzt gesprochen wird, meine Damen und Herren. In Deutschland ist Großes gerade in der Kultur oft im Kleinen entstanden. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber weil es häufiger jetzt auch wieder in Frage gezogen ist, muss man das vielleicht auch noch einmal sagen. Ein Land ohne Kunstfreiheit ist keine Demokratie. Und wir sind hier eine Demokratie. Und deswegen wollen wir und werden wir die Kunstfreiheit schützen, sie verteidigen und freuen uns über diese spannenden Ideen, die aus diesem Bereich kommen. Ich wünsche mir und dem Freistaat Sachsen eine Zukunft, die in Respekt und Anstand miteinander umgeht. Und ich wünsche mir, dass wir in jedem Bereich dafür sorgen, dass es ohne Gewalt geht. Physische Gewalt, aber auch Gewalt in der Sprache. Und meine Damen und Herren, was wir in den vergangenen Jahren zum Teil erlebt hatten, ist nicht das, was dieses Land, ein Land der anständigen Menschen, ausmacht. Und deswegen müssen wir an jeder Stelle widersprechen, wo Grenzen überschritten werden. Wir haben dieses Land gemeinsam aufgebaut, vor 30 Jahren, mit viel Unterstützung auch von Menschen von außen. Ich wünsche mir, dass wir 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre Freistaat Sachsen jetzt auch zu einer Gelegenheit machen, nach vorn zu schauen, Menschen noch einmal Danke zu sagen, die hiermit geholfen haben. Wir haben alle Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten, wenn wir das anständig machen, wenn wir zupacken. Das ist der Wunsch dieser Koalition und die Einladung an alle mitzutun. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.